Jesus ist das Licht der Welt.
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 Jesus ist das Licht für mich. Er hat mein Leben.
Guten Morgen zusammen. Das Licht geht an, wie schön. Das Thema des Gottesdienstes, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich werde heute sehr viele Bibelverse zitieren und ich glaube, es irritiert mich, wenn jedes Mal zwischendurch geklatscht wird. Deshalb, obwohl ich das irgendwie toll finde, dass ihr so begeistert seid von der Bibel, das unterstütze ich voll, würde ich trotzdem darum bitten, dass ihr jetzt davon absieht, sonst dauert die Predigt 10 Minuten länger. Ich möchte zunächst einmal den ganzen Abschnitt lesen, in dem Jesus das sagt, weil das von Belang ist. Ein anderes Mal sagte Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das zum Leben führt. Darauf hielten ihm die Pharisäer vor, du bist doch wieder nur dein eigener Zeuge. Das beweist noch lange nicht, dass du auch die Wahrheit sagst. Jesus erwiderte ihnen, auch wenn ich hier als mein eigener Zeuge auftrete, sage ich die Wahrheit. Denn ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe, aber ihr wisst das alles nicht. Ihr urteilt über mich nach dem äußeren Schein. Ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch über jemanden ein Urteil spreche, dann beruht es ganz und gar auf der Wahrheit. Denn ich richte nicht allein, sondern ich spreche das Urteil zusammen mit meinem Vater, der mich gesandt hat. Nach eurem Gesetz ist vor Gericht eine Aussage glaubwürdig, wenn es dafür mindestens 2 Zeugen gibt. Nun, ich selbst trete für mich als Zeuge auf und mein Vater, der mich gesandt hat, ist auch mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? Fragten sie daraufhin. Jesus antwortete, ihr wisst nicht, wer ich bin. Deshalb kennt ihr auch meinen Vater nicht. Wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr auch, wer mein Vater ist. Das alles, sagte Jesus an der Stelle des Tempels, wo die Opferkästen für die Geldspenden aufgestellt waren. Aber niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Das Thema ist nicht ganz unbekannt. Es ist ein bisschen ein Weihnachtsthema. Das Video, das hatten wir auch im Heiligabend-Gottesdienst schon gezeigt und dafür vorbereitet. Jetzt haben wir fast Midsommer. Es ist lange hell. Und da ist die Frage, was bedeutet das für dich, dass Jesus das Licht der Welt ist? Und ich habe das letzte Woche einige Leute gefragt und ich möchte mich dafür bedanken, dass ihr mitgemacht habt. Jetzt hoffe ich, dass es auch klappt.
Da, wo meine Grenzen sind im Menschlichen, da, wo meine auch Schwächen sind, da kann Gott einfach ganz groß sein, ein großes Licht sein in der Welt. Und das bedeutet das für mich, dass Gott einfach mächtig ist und da sein Wirken da anfängt, wo unseres aufhört.
Es bedeutet für mich, dass es mir Orientierung gibt.
Für mich ganz persönlich bedeutet es, dass Jesus in meinen schlimmsten Gedanken, in meinen dunkelsten Albträumen und Nächten da ist und mir Licht bringt und mich wieder froh macht.
Ja, für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich nicht mehr über jede Baumwurzel stolper, weil ich was sehen kann.
Also für mich bedeutet, dass Jesus mein Licht ist, wenn ich in schwierigen Zeiten er meine Welt erhält und ich mit ihm diesen Weg gehen kann, auch in dunklen Zeiten, dass er mir den Weg zeigt.
Für mich bedeutet es, die Orientierung nach vorne, die Orientierung, den richtigen Weg zu finden.
Es bedeutet für mich, dass auch wenn niemand bei mir ist, dass Gott bei mir ist und dass er meine Welt erhält.
Es ist auch in Zeiten, wo es mir echt schlecht geht, wo ich keine Hoffnung, keine Perspektive mehr sehe, er mir einen Weg zeigt, wie ich da rauskomme und dass er wirklich auch meinen Tag und meine Situation erhellen kann.
Es bedeutet für mich, eine weitere Sicht zu haben.
genau. Aus dem Licht kommt alles Leben. Alle Energie kommt aus dem Licht. Und so ist Jesus.
Also für uns, das habe ich schon erwartet, dass das so ausgeht, das Interview, bedeutet nicht ausschließlich was Positives. Wir haben das wirklich so assoziiert mit Wärme, mit Gesundheit. Jeder weiß heutzutage, wie wichtig Vitamin D ist und wie sehr wir dafür die Sonne brauchen. Und wer schon mal länger krank war oder eine schwierige Phase durchgemacht hat, der sagt, jetzt sehe ich ein Licht am Ende des Tunnels. Aber wie war das für die Leute damals? Wann sagte Jesus das? Wo sagte er es? Was genau sagte Jesus eigentlich damit? Um das besser zu verstehen, müssen wir uns da die Hintergründe anschauen. Wo sagte Jesus diese Worte? Er sagte es nicht bei der Bergpredigt. Er sagte es auch nicht am See Genezareth. Öfter hat er ja auch vom Schiff aus gepredigt, da konnten ihn die Leute gut zuhören. Nein, er sagte es auch nicht in der Synagoge an irgendeinem Sabbat, sondern er sagte es im Tempel. Genauer sogar in der Schatzkammer des Tempels. Interessanterweise befand sich der auch in dem Vorhof, wo auch Frauen zugelassen wurden. Jesus hat generell zu Männern und Frauen geredet, aber zu dem Zeitpunkt, oder da hätte er auch die Gelegenheit gehabt, einfach mal in den Männervorhof zu gehen. Nein, er sagt es da, wo er alle erreicht. Und er sagt es, ja, im Tempel, von dem er als 12-jähriger Junge schon einmal sagte, das ist das Haus meines Vaters. Der Tempel ist ja ursprünglich von Salomo erbaut worden. Der Tempel, der zu Jesu Zeiten da stand, war mehrmals zerstört worden und wieder aufgebaut. Letztlich war das jetzt der Tempel des Herodes. Aber ursprünglich war der Tempel ein Werk des Salomo. David wollte Gott schon einen Tempel bauen, aber er hatte viele Kriege geführt. Und Gott sagte dann zu David, dein Sohn, dem will ich Frieden schenken und der soll mir ein Haus bauen. Das steht in Chronik 22, Vers 10 und auch nochmal in 2. Samuel. Und dann heißt es dort, und ich werde sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Das sagt Gott damals über Salomo und in diesem Tempel steht jetzt Jesus. Und dieser Vers wird später auch im Hebräer 1 noch einmal wiederholt. Ja, Jesus sprach in dem Teil des Tempels, in dem Opfer oder Spenden gesammelt wurden. Und auch da nimmt nachher der Hebräerbrief nochmal Bezug. Das hatte ich mir hier in meiner Bibel auf dem Handy aufgeschlagen, weil das da die bessere Übersetzung ist. Mal gucken, ob das jetzt gelingt. Genau. Das irdische Heiligtum ist nichts anderes als ein Bild für unsere gegenwärtige Zeit. Dort, genau dort, wo Jesus jetzt steht und das sagt, dort werden zwar Gaben und Opfer dargebracht, aber nichts davon kann uns vollkommen mit Gott versöhnen und uns ein gutes Gewissen schenken. Das können wir einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ich komme später noch darauf zurück. Also Jesus sprach das in dem Teil des Tempels, wo die Opfer gesammelt wurden, die Spenden, die Opfer gebracht wurden und dort brannten auch Kerzen, deshalb haben wir hier heute ein bisschen mehr Kerzen stehen als üblich. Und das war ein Symbol für die Feuersäule, die das Volk Israel durch die Wüste geführt hatte. Die Feuersäule war also ein Ausdruck der Gegenwart Gottes, seines Schutzes und seiner Führung. Und die Israeliten erinnerten sich daran, dass sie von Gott geführt wurden. Nun die Frage, wann hat Jesus das gesagt? Und da möchte ich zweimal wann fragen. Einmal in welchem Zeitraum und das zweite kommt gleich. Also in welchem Zeitraum? Am liebsten würde ich euch Kapitel 7, 8 und 9 hier am Stück einmal vorlesen. Und wer heute Nachmittag ein bisschen Zeit hat, der nimmt sich das doch mal vor und liest das mal am Stück. Denn das ist wirklich spannend, wie um diese Zeit Jesus in Frage gestellt wird. Wie das Volk Israel, wie die Juden von ihm ja, einerseits fasziniert sind, er hat zu dem Zeitpunkt schon viele Wunder getan, er hat seine Vollmacht schon gezeigt, er hat schon einige Reden und Predigten gehalten und die Leute, die treibt die Frage um, wer ist dieser Mann? Wer ist das? Und da wird wirklich hin und her diskutiert. Ein Kapitel später schenkt er einem Blindgeborenen das Augenlicht, Wie schön, wenn das Licht der Welt das auch so praktisch werden lässt. Und dann entspannt sich daraufhin eine Diskussion und die Leute überlegen und die Pharisäer gehen dann zu den Eltern und wollen genaueres wissen. Und selbst der vormals Blinde, der überlegt dann, ja, also er hat dieses Wunder getan und argumentiert dann auch so, wenn er diese Vollmacht hat, dann muss er doch der Christus sein. Aber andere sagen dann, der ist doch der Messias, der soll aus Bethlehem kommen, aber den kennen wir doch, da kennen wir seine Brüder, der ist auch aus Nazareth, das passt alles nicht. Und sie sind wirklich so ein bisschen hin und her gerissen und es gibt viele Sachen, die für ihn sprechen und manches, was gegen ihn spricht. Und die Leute treibt die Frage um, wer ist dieser Mann? Und ein Satz, der mit Ich bin anfängt, kann eine Antwort sein auf die Frage, wer bist du? Also ich mache das so, wenn ich hier in der Gemeinde nachher Leute im Foyer treffe, die ich noch nie gesehen habe, dann gehe ich auf die zu und sage, hallo, ich bin Debbie und wer bist du? Und dann kriege ich die Antwort, hallo, ich bin die Sina. Und ein bisschen kann man sich das vielleicht auch vorstellen, dass Jesus diese Frage, die das Volk umtreibt, spürt. Und er sagt jetzt nicht, hallo, ich bin Jesus, sondern er sagt dann, ich bin das Licht der Welt. Das andere Wann, ach so, genau, da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor. Die Frage, wer ist dieser Mann, die kann am Ende des Lebens ein Hauptmann für sich beantworten. Als Jesus gekreuzigt wird, von 12 bis 3, am helllichten Tag, wird es stockfinster. Es gibt eine totale Sonnenfinsternis in Israel und man kann die Hand vor Augen nicht mehr sehen. Das Licht der Welt stirbt. Aber in dem Moment geht dem Hauptmann ein Licht auf und er sagt, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Er hat die Frage dann für sich beantworten können, wer war dieser Mann? Das zweite Wann, rein im Jahr eingeordnet, ist es nach einer Festwoche. Das Laubhüttenfest dauerte damals eine Woche lang. Und das war so eine Art Erntedankfest und viele kamen extra deshalb nach Jerusalem, um es dort zu feiern. Sie haben dann 7 Tage lang in Hütten verbracht, wo man sich erinnert, wie es war damals, als sie in der Wüste waren und als Gott sie geführt hat. Und das war ein bisschen wie... Wie Rhein in Flammen, das übrigens habe ich vor 3 Wochen aufgenommen bei Wupper in Flammen. Da sind wir abends noch um 10 Uhr noch hingeradelt, Ulrich und ich. Waren wir einen Tag vorher spazieren und haben die Plakate gesehen. Da sind wir noch abends hingeradelt, denn Feuerwerk ist ja immer was Schönes. Das begeistert irgendwie. Und dieses Laubhüttenfest, das war auch so eine Art Feuerfestival. Wie Adventszeit auf der Köh und Rhein in Flammen vielleicht gemeinsam. Und damals erinnerte man sich an Folgendes. Jede Nacht in der Wüste wurde es dunkel. In der Wüste kann es richtig, richtig stockdunkel werden. Anders als bei uns, wo wir doch überall das Licht der Städte haben, ist es richtig dunkel. Und in der Dunkelheit kann es Feinde geben, wilde Tiere, vielleicht auch Menschen, die einem zur Gefahr werden können. Die Baumwurzel, die Andreas erwähnt hat, über die man stolpern kann. Und jede Nacht passiert das gleiche Wunder, dass Gott eine Feuersäule entzündet und damit das Licht anmacht. 40 Jahre lang, jede Nacht. Und das Volk erinnert sich daran und ist dankbar, dass Gott sie geführt hat durch die Wüste und durch diese Dunkelheit. Und jetzt zu diesem Bibeltext, es war der 8. Tag, das war der Höhepunkt der Feuerparty, vielleicht gab es sogar Feuerjongleure. Ganz Jerusalem war erfüllt mit Besuchern, mit Touristen. Und in diesem Vorhof, wo Jesus steht, gab es, extra für dieses Fest aufgebaut, 4 25 Meter hohe Leuchter. Ein großer Bottich mit Öl stand vielleicht daneben, alles war vorbereitet, alles war fertig. Und warum warten sie dort? Sie warten einfach, weil sie die Bedeutung des Festes feiern. Sie feiern, dass Gott sie durch die Wüste führte, aber sie feiern auch, dass König Salomo damals, als er diesen Tempel einweihte und betete, sich gewünscht hat, dass die Heiligkeit und Gegenwart Gottes im Tempel ist. Das war das Gebet des Salomo. Und jüdische Überlieferungen sagen, dass nach seinem Gebet wirklich Feuer vom Himmel gefallen ist und diese Leuchte auf übernatürliche Art und Weise angezündet hat und auch noch den Brandopferaltar angezündet hat. Und zwar so hell, dass wirklich der ganze Vorhof dann erleuchtet war von diesem Licht. Und seit dieser Situation haben jahrhundertelang die Juden darauf gewartet, dass das wieder passiert. Also die Juden feiern, sie haben Fackeln an und sie warten wie seit Jahrhunderten. Kommt jetzt das Feuer Gottes oder kommt es nicht? Und es kommt nicht. Es bleibt dunkel. Die Enttäuschung ist groß. Sie haben Gott gefeiert, sie haben Gott auch gesucht in der Woche. Und sie wissen, dass sie als nächstes diese Leuchter wieder abbauen werden, die Sachen alle in Kisten packen, verstauen und erst in einem Jahr wieder auspacken und wieder aufbauen und wieder hoffen und warten. Und das genau ist der Moment, wo Jesus sich dann hinstellt und sagt, ich bin das Licht der Welt. Und in dem Moment versteht jeder Jude, was er damit sagt, ich bin Gott. Ich bin der, der euch durch die Wüste geleitet hat. Ich bin die Herrlichkeit und ich bin die Heiligkeit Gottes. Und ich bin das Licht, nach dem ihr euch sehnt, nach dem ihr sucht. Ich bin die Erfüllung dieses Festes. Ja, Jesus hat die Jahrhunderte alten Prophetien erfüllt. Und das war für einige Juden eine totale Provokation. Deswegen sind die Juden recht aufgebracht. Und man wundert sich vielleicht, warum es am Ende des Abschnittes hieß, sie ergriffen ihn aber nicht. Niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit war noch nicht gekommen. Wenn man das so liest, denkt man, ja, warum sollen sie ihn jetzt greifen und umbringen? Aber wenn man das weiß, versteht man das viel mehr. Denn sie verstehen, er sagt, er ist Gott. Und sein Anspruch, Gott zu sein, empört sie. Warum ist es jetzt wichtig, dass Jesus sagt, er ist das Licht? Und es heißt, in ihm ist nur Licht, in ihm ist keine Finsternis. Aber unser Problem ist ja oft, dass wir uns gar nicht so auf Gott ausrichten, sondern uns eher von ihm wegdrehen. Ich glaube, man kann dieses Bild sehen, wie manchmal so optische Täuschung. Für mich sieht es so aus, als steht der Mann mit dem Gesicht in den dunklen Raum. Er hat nicht viel von dem Licht, was hinter ihm hell scheint. Das wirft einen langen Schatten, aber er schaut ins Dunkle. Und oft geht es uns ja ganz genauso. Wir drehen uns weg von Gott, von dem Licht, und wir schauen in unseren Schatten, in unsere Abgründe, in unsere Ängste, in unsere Schuld. Und je mehr ich in diesen Schatten reingehe, desto größer wird er, desto dunkler wird es. Und deshalb heißt es ja auch, kehrt um. Was hier eine 180-Grad-Wende ausmacht, dann steht der Mensch da, schaut ins Licht und der dunkle Raum hinter ihm interessiert ihn gar nicht mehr. Nur wenn ich mich auf Jesus ausrichte, dann blicke ich ins Licht und weg von meinen dunklen Punkten. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Die Frage ist einfach, warum drehen wir uns so oft um von Gott weg? Vielleicht, weil wir Gott nicht vertrauen? Weil wir nicht glauben, dass er es gut mit uns meint? Wir laufen von Gott weg und sind vielleicht gefangen in unserer Scham, in unserer Sünde. In Johannes 3, Vers 19 und 20 heißt es, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, der scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit ihm niemand seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Ja, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht und in gewisser Hinsicht habe ich dafür auch Verständnis. Ich erzähle euch mal eine Geschichte aus meiner Kindheit. Ich glaube, jeder von euch kennt das Thema entweder als Eltern oder erinnert sich an seine eigene Kindheit. Zimmer aufräumen ist immer so ein Thema. Immer so ein Thema zwischen Eltern und Kindern. Und irgendwann sagt die Mutter ziemlich energisch, jetzt räumst du aber mal dein Zimmer auf. Und welches Kind hat schon Lust dazu? Also ich nicht unbedingt. Und mein Trick war dann, Mama, hör gut zu, den kennst du nämlich noch nicht und der hat immer geklappt. Mein Trick war, dass ich das Zimmer nicht aufgeräumt habe. Ich habe nur so eine Art Schneise geschlagen zwischen Tür und Bett. Und dann habe ich mich ganz schnell nach dem Abendessen Bett fertig gemacht, Zähne geputzt, habe mich ins Bett gelegt und gerufen, lass das Licht aus. Wenn ich hörte, dass meine Mutter die Treppe hochkam, dann habe ich gesagt, ich bin schon so müde, ich schlafe schon fast, lass das Licht aus und sag mir so gute Nacht. Und dann ging sie zielsicher durch diese geschlagene Schneise, ohne über irgendwas zu stolpern, dafür hatte ich ja gesorgt, und sagte mir am Bett gute Nacht und ging wieder raus und alles war wunderbar. Hat immer geklappt, wirklich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob meine Mutter vielleicht abends zu müde war, um mit mir nochmal zu diskutieren. Das kann natürlich auch sein, aber dieses Wort, lass das Licht aus, war wirklich super. Ja, deshalb lieben wir manchmal die Finsternis mehr als das Licht, weil das Licht uns auch schützt. Aber das Licht, ja, das Licht kann beschämend sein. Ein anderes Beispiel ist, wer schon mal die Fenster geputzt hat, vielleicht abends, der wundert sich dann am nächsten Tag, wenn die Sonne reinscheint, wie viel Schlieren und Streifen und Flecken das Fenster noch hat. Und eigentlich hat man dann lieber Besuch im Dunkeln. Also tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich weiß, ich kriege abends Besuch, dann ist mir das total dreckige Fenster auch richtig egal. Wenn ich weiß, Leute kommen zum Kaffee trinken und die Sonne scheint rein, na, da würde ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr Mühe geben. Wer etwas zu verbergen hat, der scheut das Licht. Interessant ist, dass das Licht an sich ja jetzt mir nicht sagt, räum dein Zimmer auf oder mit mir schimpft oder so. Aber das Licht führt mir einfach vor Augen, wie chaotisch mein Zimmer ist. Und so ist es auch mit dem Licht Gottes. In Johannes 1, Vers 4 und weitere Verse, die stehen aufgelistet, das sind jetzt nicht alle, es ist zwischen Vers 4 und Vers 14. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Und in ihm sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Es bedeutet einfach, dass die Dunkelheit des Bösen Gottes Licht nie überwunden hat und nie überwinden wird. Und in seinem Licht sehen wir uns selbst, so wie Gott uns sieht. Und wie sieht Gott uns? Einerseits, also wir sehen uns auch so, wie wir wirklich sind. Einerseits sind wir Sünder, die einen Erlöser brauchen. Und andererseits sind wir aber Gottes bedingungslos geliebte Kinder. Und so sieht Gott uns. Und nur beides, wenn uns das beides klar ist, dann ist das ein gesundes Verhältnis, dass wir einerseits Sünder sind, die einen Erlöser brauchen, und andererseits Gottes bedingungslos geliebte Kinder. Trotz aller Sünde, trotz aller Dunkelheit in uns. Und wenn wir Jesus, dem wahren Licht, nachfolgen, dann können wir es vermeiden, blind durch die Dunkelheit zu tappen. Lucrezia hat das auch so schön gesagt. Er erleuchtet den vor uns liegenden Weg. So können wir auch erkennen, wie wir leben sollen. Und er beseitigt die Dunkelheit und Sünde aus unserem Leben. Die Frage ist nur, lassen wir wirklich unser Leben von Jesus leiten? Oder stolpern wir noch in der Dunkelheit? Erlauben wir Gottes Licht in unser Leben hineinzuleuchten? Oder haben wir vielleicht Angst davor? So wie ich Angst hatte, dass meine Mama den Lichtschalter anknipst und mein Chaos sieht. Ja, ich kann das schon einerseits verstehen, wenn man sagt, ich habe auch Angst davor, dass ich mich dem Licht Gottes ganz aussetze. Aber das Licht Jesu ist immer mit Liebe und Gnade verbunden. Das ist nämlich in diesem Vers 14. In ihm sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Denn Licht kann wirklich auch unbarmherzig sein. Wer kennt das nicht bei H&M oder C&A in der Umkleide, wenn man auf einmal seine ganzen Pickel und Falten sieht oder die Figur, wie man sonst meint, kaschieren zu können. Oder beim Zahnarztstuhl. Also wenn ich in meinen Badezimmerspiegel gucke und mal den Mund aufmache, ist ja alles wunderbar. Aber wenn mir dieses grelle Licht entgegenleuchtet, der Zahnarzt findet ja jedes kleine bisschen Karies. Also das kann schon manchmal etwas gnadenlos sein, auch das Licht. Das ist bei Jesus aber anders. Er will zwar Sünde und Fehler bei uns aufdecken, aber er klagt uns nicht an. Sein Licht ist niemals gnadenlos. Interessant ist, dass im Kapitel vorher die Geschichte steht von der Ehebrecherin, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden ist. Wie peinlich ist das denn? Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn das ans Licht kommt und dann auch im wortwörtlichen Sinne. Und was macht Jesus mit dieser Frau? Er sagt, genau, es ist Mühe, es zu lesen, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und alle Männer, die dabei sind, gehen, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Die haben vielleicht am meisten Dreck am Stecken auch. Und dann fragt Jesus, hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete Jesus. Was ist das für eine Gnade und Barmherzigkeit. Die Sünde ist ans Licht gekommen. Er sieht das. Er sagt nicht, komm, ich lass mal 5 gerade sein, ich drück beide Augen zu und die Hühneraugen auch noch. Nein, Jesus weiß das und er hat das gesehen und diesen Ehebruch wahrgenommen. Und er betitelt es auch als Sünde und sagt ja auch nachher, sündige hinfort nicht mehr. Und trotzdem ist er gnädig und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Das ist der Grund, warum ich das Lied so gerne mag. Gnade und Wahrheit. Wir schauen der Wahrheit ins Auge, stellen uns in dein Licht. Wir halten dort aus. Ja, manchmal muss man wirklich aushalten, es ist nicht einfach. Aber man kann sich dem aussetzen und dann wirklich aushalten durch Gnade, denn wir wissen, du verdammst uns nicht. Du kennst unseren toten Winkel, du siehst unseren blinden Fleck, berührst unsere wunden Punkte, nimmst unsere Ängste weg. Auch die Angst, sich selber dem zu stellen, meiner eigenen Schlechtigkeit und Bosheit. Jesus, dein Licht scheint voll Gnade und Wahrheit. Jesus, dein Licht scheint in unsere Dunkelheit. Und dann die Bitte, Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, komm, bring uns ins Licht. Es ist ja oft sowas, so beides in uns. Einerseits wünschen wir uns das und andererseits haben wir Angst. Und deshalb ist es gut, wenn wir dieses Lied uns wirklich als Gebet vornehmen, dass wir das, wir werden das nachher hören, dass wir das einfach bewusst mal so mitbeten. Jesus, komm, bring mich ans Licht. Und je mehr wir uns dem Licht und der Wahrheit aussetzen, desto mehr wird uns das Ausmaß der Gnade Gottes bewusst. Ja, sein Licht ist niemals kalt und gemein, sondern immer warm und barmherzig. Und so sollen wir auch sein. Wir sind ja jetzt am Ende einer Predigtreihe von den Ich-Bin-Worten Jesu. Wir haben nicht über alle gesprochen. Letzte Woche hat Debbie über den Weinstock gesprochen und einiges hatten wir nicht. Aber das sind die anderen 6 Ich-Bin-Worte, die es im Johannesevangelium zu finden gibt. Und interessanterweise ist es immer so, dass es bei den anderen Sachen hier so eine gewisse Diskrepanz gibt oder so ein Abhängigkeitsverhältnis. Ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dazwischen liegen ja Welten. Bei dem Licht ist es anders. Zwar wird das nicht im Johannesevangelium gesagt, sondern schon in der Bergpredigt in Matthäus 6. Da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht ich bin das Licht und ihr seid der Schatten oder der Kerzenständer oder so. Ich bin das Licht, ihr seid das Licht. Was bedeutet das jetzt für uns, Licht zu sein? Die Antwort finden wir interessanterweise schon im Alten Testament, in Jesaja 58. Nehmt euch der Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allem Nötigen. Dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch her wird zum hellen Tag. Oder teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose bei euch auf, wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft. Gebt ihm Kleider, helft, wo ihr könnt und verschließt eure Augen nicht vor den Nöten der Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne, und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Meine Englischlehrerin hat mir ins Poesiealbum geschrieben, Christen sollen das Salz der Erde sein, aber sie sollen ihren Mitmenschen das Leben nicht versalzen. Und ich glaube, analog könnten wir auch sagen, Christen sollen das Licht der Welt sein, ohne dass wir ungnädig die Fehler unserer Mitmenschen ausleuchten. Es geht nicht darum, die Moralkeule zu schwingen und jetzt zu sagen, hier, ich weiß, wo es lang geht und ich lebe richtig und du lebst falsch und das darfst du nicht und so weiter. Christen sind ja leider manchmal auch dafür bekannt, dass sie so die Moralisten sind und immer wissen, was gut ist. Darum geht es nicht, wenn wir das Licht der Welt sein sollen. Und dass wir da anders sind, das gelingt tatsächlich eben nur dann, wenn wir uns selbst diesem Licht der Liebe und Gnade Gottes gestellt haben. Und das wünsche ich mir, dass jeder, der heute hier ist oder auch der im Internet zuschaut, dass er sich wagt, sich diesem Licht Gottes zu stellen. Und dass wir merken, dass Gott uns nicht verurteilt und dass wir auch gnädig mit unseren Mitmenschen umgehen können und einfach dadurch, dass wir helfen, ganz praktisch Licht sind in dieser Welt. Am Ende des Clips hatten wir, wo die Kinder gesagt haben, Jesus ist das Licht der Welt, haben wir die Pauline gesehen, die dann sagt, ich bin so froh, dass Jesus mein Leben hell und froh gemacht hat und ich bin auch so froh, dass ich das auch sagen kann, dass Gott wirklich mein Leben hell und froh gemacht hat. Meine Eltern haben für mich einen Taufspruch ausgesucht. Ich heiße ja Deborah und es gibt eine Deborah in der Bibel. Die Geschichte kann man nachlesen in Richter 5. Und sie erringt einen großen Sieg, ist eine starke Frau, wirklich mein Vorbild. Und dann singt sie ein Lied und am Ende des Liedes heißt es, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und das ist wirklich ein Vers, der mich mein Leben begleitet hat. Und das habe ich mir gewünscht, dass ich so ein Sonnenschein bin. Also eigentlich müssten wir vielleicht sagen, wir sind eher ein Mondenschein, weil wir Gottes Licht reflektieren. Aber hier heißt es, wir werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und Jesus sagte einmal, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und das wünsche ich uns, dass wir uns bewusst sind, wie viel uns eigentlich vergeben wurde, damit wir ihn von ganzem Herzen lieb haben und dann sein Licht durch uns scheint und wir wirklich sind wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Amen erstmal. Das war im Prinzip die Predigt. Ich habe jetzt aber noch drei Herausforderungen für euch. Es heißt ja, wer mir nachfolgt. Und da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Diese Woche habe ich eine Schulklasse gesehen. Die gingen erst in die Bücherei und nachher zum Eisessen. Jetzt ist ja, das Schuljahr nähert sich dem Ende und da kann man auch mal solche schönen Sachen machen. Und wie sah das aus? Die Lehrerin ging vor und die Kinder gingen in Zweierreihen hinterher. Sie folgten der Lehrerin nach. Die hatte gesagt, wir gehen Eis essen und dann folgen alle schön nach. Ohne zu sagen, ich glaube, der Weg ist aber anders oder ich weiß, wie wir schneller hinkommen. Die Schüler vertrauen ihrer Lehrerin und gehen hinterher. Und da habe ich gedacht, es heißt nicht umsonst in der Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Wenn wir einfach so Gott vertrauen und Jesus sagen, ich will dir folgen, wo du hingehst, egal ob ich das jetzt verstehe, ob ich denke, der Weg wäre schneller, besser, anders oder so, ich will dir folgen, ich will dir nachfolgen. Ja, dann können wir das Licht des Lebens haben. Und das Licht des Lebens ist ja letztlich das ewige Leben. Das ist immer das, worum es geht, dass wir die Ewigkeit bei Gott verbringen. Das Leben hier ist ja nur ein ganz kurzer Bruchteil. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, den Jesus kenne ich noch gar nicht so richtig oder ich habe nie so eine Entscheidung dafür getroffen, ihm nachzufolgen. Dann ist heute die gute Gelegenheit, das zu tun. Und einfach jetzt mal, gleich werden wir noch eine Zeit der Stille haben, wo wir einfach noch mal ein paar Bilder sehen, ein paar Bibelverse sehen, dass du da im Stillen für dich betest und sagst, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will dir meine Schuld bringen, meine Sünde, das ganze Dunkle in meinem Leben. Und dann kannst du sicher sein, dass Gott das Gebet erhört und sagt, du bist mein Kind und ich möchte dich in Ewigkeit bei mir haben. Und in der Ewigkeit wird Gott abwischen alle Tränen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Im letzten Kapitel der Bibel heißt es, und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil er, Herr, Gott, über ihnen leuchten wird. Fand ich auch irgendwie sehr spannend. Im ersten Kapitel der Bibel heißt es, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und im letzten Kapitel heißt es dann, wir brauchen keine Sonne mehr und kein Licht, weil Gott, der Herr, alleine leuchtet. Und das wünsche ich einfach jedem, dass er dabei ist, weil ich mich darauf schon sehr freue. Jetzt gibt es vielleicht andere, die sagen, das kenne ich ja alles schon, das habe ich, ich bin ein Kind Gottes, ich lebe in der Nachfolge. trotzdem, vielleicht hast du heute gemerkt, es gibt dunkle Punkte in deinem Leben, die du Gott noch nicht hingebracht hast. Und dann bitte ich dich gleich einfach für dich still zu beten und Gott diese Punkte zu bringen und dich dem Licht der Gnade und Wahrheit auszusetzen. Und vielleicht sagst du, auch das habe ich schon erledigt. Ich bin frei, ich bin mit meinem Herrn ganz im Reinen, ich habe da eigentlich gar nichts Dunkles mehr. Aber vielleicht merkst du, dass du Gottes Licht noch nicht so richtig abstrahlst, dass du das zwar begriffen hast, dass Jesus das Licht für dich ist und du hältst dich gerne im Hellen und Warmen der Gemeinde auf. Aber dann bitte doch um Kraft, dass Gott dir helfen möge, dort Licht zu sein, wo du gebraucht wirst, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft. Vielleicht auch hier in der Gemeinde gibt es noch einen Dienst, wo du mitarbeiten kannst. Und wir werden jetzt einfach mal 2 Minuten Zeit der Stille haben. Dabei wird noch eine kleine Präsentation laufen. Vielleicht hat dich auch einer von den Bibelversen angesprochen. Die kannst du gleich noch mal lesen. Und ich möchte einfach bitten, dass jeder für sich die Zeit nutzt und das mit Gott ja, einfach klärt und Entscheidungen trifft, die für die Zukunft wichtig sind. Und dann werden wir danach noch ein Lied hören von Andi und Dani und ihr könnt da einfach das auf euch wirken lassen, sitzen bleiben. Wer möchte, kann aber natürlich auch mitsingen und auch das wirklich als Gebet singen. Amen.